Wir haben der Gedanke, was hätte ich denn vergleichsweise vermutlich hätten Sie der Staat von den Kalkülen oder den Überlegungen des Staates zu erwarten, wie zum Beispiel Großbritannien, die jetzt weniger auf Produktion setzen und auf Export. Wie würden Sie sich da stellen, jeden Hickhack oder
kannst du das gleich noch mal ein bisschen lauter sagen oder vielleicht aufstellen? Ich habe es einfach schlicht akustisch nicht verstanden.
Ich habe überlegt, welchem Ergebnis aus ein Staat wie Großbritannien kommen würde, der weniger auf Export und auf Produktion setzt, sondern mehr Teilhabe an Geldgeschäften oder so.
Also erstens weiß ich gar nicht so genau, ob das überhaupt die Wirtschaftspolitik von Großbritannien trifft, was Sie jetzt sagen, aber ich lasse ihn mal dahingestellt sein. Ansonsten rechnen Großbritannien in Energiefragen, meine ich, genauso wie jede andere kapitalistische Nation. Die haben ja auch ihre Atomanlagen und alles, was ein Staat heutzutage so braucht, um sich einerseits unabhängig zu machen von der weltweiten Energienachfrage und gleichzeitig eine verlässliche und dauerhafte Versorgung sicherzustellen. Und gerade England ist ja in der Frage der Nutzung der Atomenergie mit Frankreich in Europa mit einer der Vorreiter gewesen. Also ich wüsste nicht, ich habe da jedenfalls nicht entdeckt, dass die in irgendeiner Weise anders rechnen würden als die Politiker hierzulande. Ja, gibt es noch Diskussionsbedarf?
Könntest du vielleicht noch mal erklären, auf welche Verhältnisse man mit dem Umdenken jetzt genau reagiert hat? Weil das ist mir noch nicht so ganz klar. Weil ich meine, die Energiekapitale hatten ja auch in den 60er Jahren schon das Ziel, mit ihrem Strom Gewinn zu machen. Und ich vermute, das ist nur eine Vermutung, dass auch von deutscher Seite damals schon das Ziel war, möglichst autonom in der Energieproduktion zu sein.
Ja.
Von daher würde mich nochmal interessieren, auf was für Verhältnisse jetzt genau mit dieser Politik reagiert wird. Das ist mir noch nicht so ganz klar.
Ja, das ist vollkommen richtig. Das wollte ich ja auch sagen, dass die Ziele der Energiepolitik sich überhaupt nicht geändert haben. Das sind die gleichen. Wie sie eigentlich seit von Anfang an waren. Der Ausgangspunkt, auch das ist in dem Sinne oder nach der Seite hin, sag ich mal, gar nicht neu. Die Unzufriedenheit damit, dass man sich von Staaten wie Saudi-Arabien in seinen nationalen Ölpreis reinregieren lassen muss. Der war ja schon mit ein Grund für den Aufbau der Atomindustrie. Also dieser Standpunkt, das kann man ganz schön studieren, das liegt zwar historisch jetzt ein bisschen zurück, aber als Beispiel für den Standpunkt, den moderne Weltwirtschaftsmächte vertreten, ist das eigentlich immer noch klassisch. Die erste Ölkrise, die dadurch ausgelöst wurde, dass die arabischen Staaten gesagt haben, sie wollen auch mal sich auf den Standpunkt stellen, dass sie ein Nutznießer von dieser Quelle sein wollen, die immerhin auf ihrem Territorium liegt und eine Ölpreiserhöhung verfügt haben, zeigt sehr deutlich, wie kapitalistische Nationen bislang und im Prinzip ja immer noch mit dem Öl rechnen. Das ist ja überhaupt nicht aus der nationalen Energiekalkulation verschwunden. Nämlich, dass das eigentlich unser Rohstoff ist. Wir sind ja diejenigen, die ihn benutzen und verbrauchen. Der dummerweise aber an einer anderen Stelle liegt, wo man nur vermittelt über die Herrschaft auf dem anderen Gebiet Zugriff drauf hat. Also gibt es immer schon in der Energiepolitik den Zweck, die Abhängigkeit umzudrehen. Also zu sagen, nicht wir sind davon abhängig, dass die liefern, sondern die sind davon abhängig, dass wir ihnen das Zeug abkaufen. Und ein Weg, diese Abhängigkeit zu reduzieren oder umzudrehen, ist das, was die Energiepolitiker dann Diversifizierung nennen. Also man geht eben weg von der Versorgung der Nation der nationalen Wirtschaft mit bloß einer Energiesorte und bewegt sich hin zu Alternativen. Und da war der Übergang aufs Atom im Grunde mit haargenau den gleichen Argumenten, witzigerweise mit denen heute für Wind und Sonne argumentiert worden ist, nämlich dem der nationalen Verfügbarkeit, wenn man dann auch noch eine Wiederaufbereitungsanlage hat. Mal abgesehen von der möglichen, damit möglichen Zugriff auf die Bombe mal ganz abgesehen. Insofern hat sich an dem Standpunkt gar nichts geändert. Was sich geändert hat, ist die Kalkulation der Nation mit der Konkurrenzlage und das Interesse daran, tatsächlich Technologien zu nutzen für die Energieproduktion, mit denen man sich tatsächlich ein Stück weit, das ist übrigens, wie gesagt, von Nation zu Nation ein bisschen unterschiedlich, aber ein Stück weit unabhängig macht von auswärtigen Energielieferanten. Und da erfüllt im Grunde Wind und Sonne nach der Seite hin genau die gleiche Funktion, wie es in den 60er Jahren der Übergang aufs Atom erfüllt hat. Das ist genau die gleiche Überlegung und genau der gleiche Gesichtspunkt, der da zum Tragen kommt, wenn gesagt wird, die hat man auch unter der eigenen Kontrolle, auf dem eigenen Hoheitsgebiet verfügbar. Und die Verfügbarkeit ist keine Frage der Natur, sondern die Verfügbarkeit ist rein eine Frage der technologischen Ausstattung und der Größenordnung der Unternehmen, die in der Lage sind, sowas hinzustellen und zu betreiben, sodass es dann auch sich für diejenigen lohnt, die das Zeug einkaufen sollen. Das war also insofern, kann man sagen, hat sich nach einer Seite hin gar nichts geändert und nach der anderen Seite eben die Anforderung an die Technik, an die Technologie, die man dafür verwenden will. In gewisser Weise ist jetzt auch das, was die USA machen mit diesem sogenannten Fracking, eine ganz ähnliche Berechnung. Da stellen die sich ja auch auf den Standpunkt, wenn sie in der Lage sind, ihre nationale Gasversorgung auf dem eigenen Territorium durch eigene Unternehmen mit modernsten Techniken sicherzustellen, darüber nicht nur den Preis zu senken, sondern sogar auch noch den Weltmarkt für Energie auf diese Weise ein Stück weit aufzumischen, anderen Lieferanten des gleichen Stoffs ein Stück Markt da wegzunehmen, dann ist das gut und nicht schlecht. Und das ist das, was sie im Moment machen. Also insofern wollte ich gerade sagen, die Berechnungen, die dem Ganzen zugrunde liegen, die sind überhaupt nicht neu, sondern neu ist, dass andere Formen der Energieproduktion in diese Berechnung als ernsthafte Alternativen einbezogen werden.
Und dann auch, dass diese Formen halt so weit entwickelt sind, dass sich damit überhaupt erst ein lohnendes Geschäft mit aufbauen.
Richtig, genau, ja.
Ja. Also ich würde genau an diesem ersten Punkt gerne mal was ist der Grund, dass man zum Beispiel gesagt hat, wir bleiben bei Atomenergie, ist da einen politischen Druck von einer bestimmten Seite? Oder ist das eben genau dieser Marktgrund, dass sich das jetzt rechnet, dass man durch politischen Druck auf andere Länder versucht, einen Markt zu etablieren, um diese neuen Technologien absetzen zu können? Also wie hängt das zusammen, dass man jetzt gesagt hat, ja, diese alternativen Energien, die sind brauchbar, das ist ja kein ökologisches Argument.
Das ist eigentlich erstmal kein ökonomisches Argument, weil das ist ja gerade, darum geht ja gerade die Konkurrenz, aus diesen neuen Energien tatsächlich rentabel wirtschaftende Geschäftssphären zu machen. Und die ganze Art und Weise, wie die Staaten, die das tun, das ist in den USA auch nicht anders, ist ja auch gar nicht die, dass sie das einfach der Geschäftsberechnung von Unternehmen überlassen und sagen, ja, wenn es sich für euch rechnet, ein Windpark oder eine Solaranlage hinzustellen, dann macht das halt. Sondern das ist ja ein Staatsprogramm, auch in Amerika, zwar nicht, überhaupt nicht in dem Ausmaß, wie es in Deutschland ist, aber dort auch, ein Staatsprogramm zu sagen, ein Teil unserer nationalen Energieversorgung soll mit diesen Energiequellen gemacht werden. Und soweit es eine Frage des Lohnens, also der kapitalistischen Berechnung ist und die Unternehmen, das leisten wir als Staat in Form von Subventionen oder Kostensenkungen oder auch Bereitstellung von öffentlichem Land einen Beitrag dafür, dass sich das für die entsprechenden Unternehmen dann auch rechnet. Und ich halte, wie gesagt, mir fällt da erstmal nichts Neues dazu ein. Also ich meine schon, dass der Altmaier da was trifft in dem Zitat, was ich vorhin gesagt habe. Dieser Standpunkt, das ist ein Stück nationaler Energieversorgung, in der man wirklich selber als Hoheit, über die man die Kontrolle hat.
Hätte man doch aber auch bei der Atomkraft bleiben können. Also ich sehe
die Atomkraft hat ja ein bisschen einen anderen Haken. Das darf man jetzt nicht einfach, natürlich hätte man auch übrigens bei der Atomkraft bleiben können und manche Nationen bleiben ja auch bei der Atomkraft. Und daran kannst du erkennen, dass es für diesen Übergang, den Deutschland da gemacht hat, gar keine Notwendigkeit in dem Sinne gibt. Das haben die halt sich so, haben sie sich halt so ausgedacht und entschieden und haben gedacht, das wäre eine richtig gute Fortentwicklung dieser mächtigen Wirtschaftsnation in Sachen Besetzung neuer Märkte. Und dass es dafür keine Notwendigkeit gibt, das siehst du daran, dass andere Nationen das eben auch gar nicht machen, sondern mit haargenau der gleichen Berechnung sagen, auch dann stellen wir uns einfach noch 10 Atommeiler auf unseren Standort. Ich wollte mal was zur Atomfrage in der deutschen Berechnung sagen, weil man darf ja die Risikobereitschaft der staatlichen Macher, die ist ja offenbar unterschiedlich strapazierfähig. Ne? Also Japan, nachdem die erstmal ein Viertel ihres Landes in die Steinzeit zurück explodiert haben, haben sie ja auch erstmal gesagt, also das wäre ja wohl irgendwie eine ziemlich eindeutige Botschaft, dass die Zerstörung von elementaren Grundlagen des nationalen Wirtschaftens von Leuten mal ganz abgesehen, die im Preis inbegriffen ist, wenn so ein Meiler tatsächlich mal hochgeht. Die will man, ob man sich die leistet, muss man sich schwer überlegen. Inzwischen sind die Japaner, die schon also in der Frage auch etwas abgebrüht zu sein, haben sie ja schon den Übergang gemacht, zu sagen, stellen sie sich zwei wieder hin, und zwar dorthin, wo eben kein Tsunami hinkommen kann, und dann geht das halt so seinen Gang. Was ich damit sagen will, ist, die Berechnung, die Staaten da anstellen, wenn sie sich Atomenergie zur Energiequelle machen, die hat ja schon was sehr Fundamentalistisches. Übrigens kann man das an der Geschichte der Atomenergie in Deutschland auch ganz schön studieren, weil das Fundamentalistische liegt darin, dass tatsächlich gesagt wird, angesichts der bestechenden Leistungsfähigkeit dieser Energiesorte, wenn man die mal hinstellt, dann läuft sie und dann produziert sie unter eigener Regie verlässlich die Mengen und Quanta Energie, die man haben will. Die hat, und allein schon das so zu betrachten, macht schon eigentlich den ganzen Hammer an der Geschichte, die hat bedauerlicherweise Nebenwirkungen. Und diese bedauerlichen Nebenwirkungen bestehen erstens darin, dass man nicht weiß, wo man mit den Dingern hin soll und auch mit ihren Abfallprodukten hin soll, solange sie laufen und wenn sie nicht mehr laufen. Das ist das sogenannte ungelöste Endlagerproblem. Wobei ungelöst natürlich Quatsch, die haben das ja gelöst. Die stellen das halt alles nach Gorleben. Oder sie stellen es halt nach Russland neuerdings. Zweitens, eine gewisse Strahlungsmenge in der unmittelbaren Umgebung ist unvermeidlich. Und drittens gibt es nach wie vor und immer noch und unbestritten durchaus mal die Möglichkeit, dass so ein Ding tatsächlich kaputt geht. Diese Protokolle über diese beinahe Unfälle ließ, kann immer sowieso mal ganz schlecht werden. Gibt es die Gefahr, dass so ein Ding tatsächlich kaputt geht und dann geht eben sehr, sehr viel kaputt. Und die Staaten haben aber alle diese Berechnung angestellt. Die haben gesagt, das haken sie unter Nebenwirkungen aus. Sie verbessern die Technik zunehmend immer sodass die Gefahr des GAU tatsächlich relativiert wird, machen einen zusätzlichen Schutzschirm rum und so weiter und so fort. Und ich habe die deutsche Politik halt so mitgekriegt, dass die deutsche Politik erstens mal bereits vor Fukushima gesagt hat, tendenziell, nicht sofort und auch über den Zeitraum von den nächsten 20 Jahren, aber tendenziell ist Atomenergie durch Energiequellen ersetzbar, die dieses Risiko nicht haben. Und wenn man sich das sparen kann, was ja auch immer Kosten mit sich bringt, warum nicht? Und zweitens, denn dabei, als der GAU passiert ist, sich in dieser Linie bestätigt gesehen haben. Aber wie gesagt, das ist deren Entscheidung gewesen. Das, deine Notwendigkeit will ich da überhaupt nicht behaupten. Also dass sie, zur Besinnung gekommen wären in der Kalkulation mit dieser Kraftquelle, das ist nicht der Ausgangspunkt, sondern die haben ihre Risikokalküle verändert. Und das haben sie aber auch erst dann und in dem Maße getan, wie sie wirklich geglaubt haben, eine brauchbare und entsprechend leistungsfähige Alternative zu haben. Also auch daran sieht man noch, wie relativ das ganze Weggehen von dem Atom überhaupt ist. Das ist ja im Übrigen auch ein großes Ärgernis der deutschen Stilllegungspolitik. Am liebsten wäre Ihnen natürlich, wenn Sie Ihre unmittelbaren Nachbarn, also nicht zuletzt die Franzosen, dazu kriegen könnten, dass sie das mitmachen. Das tun die aber nicht. Und insofern ist natürlich die von der Seite der Risikoabwägung die Gefahr in dem Sinne gar nicht gebannt. Aber das ist halt so.
Was sind denn jetzt diese regenerative Energie?
Bitte?
Biostrom, diese neuen, also ich habe jetzt ein Angebot, ich überlege eben umzusteigen auf Lichtstrom, aber ich bin da wirklich überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand und weiß auch nicht, woraus sich diese regenerative Energie
Also ich bin zwar kein Naturwissenschaftler, aber eins wirst du dir von jedem Naturwissenschaftler bestätigen lassen können, Strom ist Strom. Wenn er mal im Netz ist, kann man ihn nicht mehr unterscheiden. Ja, das ist vielleicht noch das Schöne an dieser ganzen Energiewende, dass die Public Relations Abteilung unserer Bundesregierung es ja tatsächlich hingekriegt hat, einer nicht geringen Anzahl von Leuten weiß zu machen, sie auch noch ein gutes Werk tun, wenn sie 5 Pfennig mehr bezahlen. Auch da muss man nicht unbedingt drauf reinfallen. Bitte?
Könntest du vielleicht für Erdgas und Erdöl das nochmal ausführen, auf was für Gründe genau man da kommt, wenn man jetzt sagt, na, das kommt als Alternative nicht in Frage? Also so ähnlich wie du es mit Atomkraft und Fukushima auch schon gemacht hast. Also was für konkrete Überlegungen macht man da oder stellt man da jetzt an, dass man sagt, na, das kommt als Alternative nicht in Frage?
Redest du jetzt von Öl oder wovon redest du?
Von Erdöl und von Erdgas.
Das Erdöl. Also vielleicht müsste man, wenn man, ich habe die ganze Geschichte der imperialistischen Energieversorgung seit 1945 jetzt nicht erzählt, weil das hätte auch zu weit geführt. Aber vielleicht muss man einfach mal daran erinnern, dass der ganze Ausgangspunkt dieser Debatte um Alternativen erstmal eine Weltwirtschaft war, die von vorn bis hinten auf Öl basiert hat. Und das hat erstmal den ganz schlichten Grund im Ausgangspunkt, das Zeug ist einfach konkurrenzlos billig. Und in dem und dann auch der Gesichtspunkt spielt ja eine nicht unwichtige Rolle, wenn eine nationale Volkswirtschaft erstmal praktisch so organisiert ist, dass die maßgeblichen funktionierenden, technisch funktionierenden Teile von ihr mit einer bestimmten Sorte Energieversorger funktionieren, dann ist das halt so. Das ist erstmal ein technischer Sachverhalt, der dann auch den Energiehunger, sag ich mal, dieses jeweiligen Landes bestimmt. Die Weltwirtschaft beruhte auf der Versorgung mit Öl und die Art und Weise, wie diese Versorgung organisiert war auch erstmal auch unter imperialistischen Gesichtspunkten sehr unproblematisch. Der ein maßgeblicher Produzent von Anfang an waren die USA selber. Und andere maßgebliche Produzenten waren quasi Kolonien oder formell selbstständige Staaten, die eh mit ihrem Territorium, die zum Teil übrigens als Staaten selber gar nur so, überhaupt nur so auf die Welt gekommen sind, in ihren Grenzziehungen unter dem Gesichtspunkt, nehmen wir eine Ölquelle, machen wir einen Strich drumherum und setzen einen Scheich drauf, der auf sie aufpasst. Und dann haben die sogenannten Seven Sisters, also die 7 großen Ölgesellschaften, haben halt auf der Basis die Welt mit Öl versorgt. Und eigentlich waren alle zufrieden, bis diese Staaten aus verschiedensten Gründen, die jetzt ja sich in den letzten Jahren auch noch zugespitzt haben, zunehmend sich als vom Standpunkt der verlässlichen Ölversorgung unzuverlässige Kantonisten erwiesen haben. Wie gesagt, das ist nicht mein Urteil, sondern das ist das Urteil der Weltwirtschaftsmächte, die davon ausgehen, eigentlich sind diese Staaten für gar nichts anderes da, als das abzuliefern, was wir von denen brauchen, weil es nicht eigentlich sowieso unseres ist und ihre ganze nationale Souveränität besteht in gar nichts anderem als diesem Lieferantentum. Insofern haben sie dann auch den Namen Ölstaat bekommen und das war total passend, weil das ihre ganze Ökonomie gewesen ist. Im Zuge der Entwicklung der Weltwirtschaft und im Zuge der Auseinandersetzungen, die da zwischen den Staaten stattgefunden haben, aber übrigens erst recht und endgültig nach dem Abdanken der Sowjetunion und mit dem mit dem ersten und dem zweiten Irakkrieg sind einfach die maßgeblichen Abnehmer, sag ich mal, des Öls mit diesen ihren eigenen Geschöpfen immer unzufriedener geworden. Haben sie gesagt, die erstens mal wollen und können wir uns auf die nicht verlassen. Und zweitens finden wir es sowieso höchst lästig, unseren Energiebedarf immer, das ist ja dieses eine schöne Zitat in den instabilen Weltregionen, ja, warum die wohl instabil sind, immer von Ländern uns liefern zu lassen, die dann auch an diese Lieferung auch eine Förderung erstens stellen und zweitens über die Belieferung an uns, und das war die Lehre, die vor allem die USA aus dem Krieg gegen Saddam Hussein gezogen haben wollte, die durch die Lieferung von Öl an uns auch noch an Geldreichtum kommen, mit dem sie, wo sie sich einbilden, sie könnten sich wegen dieses Geldreichtums auch eigene nationale Ziele zulegen, die zu unserem Anspruch an sie nicht passen. Das ist übrigens der Standpunkt zu Venezuela, der Standpunkt zum Irak war das, also die Reduktion der eigenen Staatlichkeit auf Ölliefernland dadurch dem zu entgehen versuchen, dass die Einnahmen aus dem Öl nicht einfach in den kapitalistischen Metropolen recyceln, sondern versuchen tatsächlich sowas wie ein eigenes nationales Programm daraus zu basteln. Beispiele muss ich ja hier nicht erzählen. So, das ist diese Unzufriedenheit ist eigentlich der prinzipielle Ausgangspunkt, ist der eine prinzipielle Ausgangspunkt des Übergangs zu sagen, weg vom Öl. Und der zweite ist der, den ich im Vortrag versucht habe zu erläutern, dass der Ersatz durch andere Energiequellen deswegen attraktiv ist, weil diese Energiequellen tatsächlich sich unabhängig machen von der Verfügbarkeit irgendeines Naturstoffs. So wie die Wind- und die Sonnenenergie-Technologien inzwischen entwickelt sind, sind die praktisch mit mehr oder weniger Leistungsfähigkeit natürlich überall auf der Welt einsetzbar. Und die sind nicht abhängig von irgendwelchen Naturgegebenheiten, auf die man dann selbst oder vermittelt über andere Souveräne zugreifen muss. Und das ist der übrigens durchaus deren Gemeinsamkeit mit der Atomenergie vor 40 Jahren. Und das ist auch der Grund, warum in dem Maße, wie sich diese Technologie entwickelt wird und rentabel gemacht wird, sie sich auch tatsächlich als Geschäftsmittel anbietet. Aber wie gesagt, die Unzufriedenheit mit dem Öl, die kommt erstmal aus der Unzufriedenheit mit der geostrategischen Rolle, die das Öl durch dessen Verwendung als Rohstoff des Kapitalismus bekommen hat. Und die ja auch der Grund für die Kriege gewesen ist, die westlichen Staaten da in diesen entsprechenden Regionen geführt haben. Saddam Hussein ist dafür wirklich ein sehr schönes Beispiel. Der hat einfach gemeint, er hätte das Recht, wie jedes andere Staatswesen auch, seine nationalen Einnahmen aus dieser Geschäftsquelle für ein Programm nationaler Unabhängigkeit einzusetzen, bei dem er sich die Maßstäbe und Gesichtspunkte, unter denen er seine Herrschaft ausübt, nicht einfach unmittelbar aus Washington oder aus London und Paris und Bonn holen wollte. Das ist unerträglich für Länder, die sagen, dass im Prinzip alle in der Welt verfügbaren Rohstoffe ihren letzten Sinn und Zweck darin haben, in den Wachstumsprozess ihres nationalen Kapitals einzugehen. Und die Länder, die da in diesen Gegenden sind, auch deswegen keine andere Funktion haben, als sich entsprechend als Lieferländer dafür aufzuführen. Wenn sie das nicht tun, dann werden sie schlecht behandelt. Nicht, dass ich die jetzt deswegen sympathisch finde, aber das ist einfach mal so die Logik, wie der Imperialismus das sieht. Bist du zufrieden? Okay. Ja, gibt es noch Diskussionsbedarf? Ja.
Zur letzten Frage, wo man am besten investiert, könnte man Lenin zitieren. Der Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ob das mit der Tipp ist, sind wir dann Konsens.
Ich habe eh nichts zum Investieren, insofern. Okay, dann machen wir Schluss.